es für sein Wort bitten. Herr, öffne meine Lippen, dass mein Mund dein Wort verkündige. Amen. Könnt ihr sehen, was ich da in der Hand halte? Also falls ja, ist gerade in den hinteren Reihen wahrscheinlich schon der Termin beim Augenarzt gewesen. Und für alle, die es nicht direkt erkennen können, das ist ein Schokoriegel. Und zwar ein ganz besonderer Schokoriegel, weil der etwas über euer Leben sagt. Ich habe im Theologiestudium nicht gelernt, aus den Innereien eines Opfertieres, ich nehme jetzt mal diesen Schokoriegel als Opfertier, da die Zukunft herauszulesen. Und wenn Sie bereit sind, dann fange ich jetzt an. Das Ganze geht so, der Psychologe Walter Mischel hat einen Test entwickelt. Einen Test, bei dem er vor Kindern eine Süßigkeit hingestellt hat. Wie wir sagten, Schokoriegel. Und er hat diesen Kindern gesagt, wenn ihr es schafft, eine ganze Weile, meist so 15 Minuten, abzuwarten und diesen Schokoriegel nicht zu essen, gab es einen zweiten. Und dann hat er diese Kinder im Laufe der Zeit verfolgt, was aus denen geworden ist. Die Kinder, die in der Lage waren, auf zwei Riegel zu warten, die waren im Laufe ihres Lebens dünner, erfolgreicher und zufriedener. Und deswegen hat sich Mischel gefragt, was eigentlich dazu führt, dass diese Kinder länger warten können, was für eine Strategie sie anwenden, damit sie eben nicht direkt diesen Riegel aufpacken und essen, sondern eben länger warten können. Das war jetzt vielleicht nicht direkt aus den Eingeweiden rausgelesen, aber um dahin zu kommen, muss ich den Riegel erstmal aufmachen. Und ich finde, es zeigt sich, oder zumindest manchmal, dass es sich lohnt, auf eine Belohnung zu warten. Und zufälligerweise gibt es eine biblische Geschichte, in der genau das zur Sprache kommt. Völlig überraschend auch der heutige Predigtext. Es geht darin um den Apostel Paulus und seinen Begleiter Silas. Die beiden waren während der zweiten Missionsreise des Paulus, so um das Jahr 50 herum, in Griechenland angekommen, also im heutigen Griechenland. Und ihr erster richtiger Aufenthalt dort war die Stadt Philippi. Paulus hatte davor in Kleinasien, der heutigen Türkei, so einen Traum, neben einem Mann ihn bat, rüberzukommen und dort das Evangelium zu verkündigen. Paulus hat deswegen diesen Weg auf sich genommen, ist rübergesegelt und hat mit Silas zusammen den Menschen dort erzählt, dass Jesus Christus auch für sie gestorben ist und dass auch ihnen Gottes Liebe gilt. Das Ergebnis, das die beiden erreicht haben, verschlug ihnen wahrscheinlich erstmal die Sprache. Ich lese aus der Apostelgeschichte, Kapitel 16, die Verse 23 bis 34. Nachdem die beiden viele Schläge erhalten hatten, ließ man sie ins Gefängnis werfen. Dem Gefängniswärter wurde eingeschärft, sie besonders gut zu bewachen. Er führte den Befehl aus und brachte sie in die hinterste Zelle. Dort schloss er ihre Füße in den Holzblock. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Loblieder für Gott. Die anderen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, das die Fundamente des Gefängnisses erschütterte. Da sprangen alle Türen auf und die Ketten fielen von den Gefangenen ab. Der Gefängniswärter wurde aus dem Schlaf gerissen. Als er sah, dass die Gefängnistüren offen stand, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, dass die Gefangenen geflohen waren. Aber Paulus schrie laut, »Tu dir nichts an, wir sind alle noch hier!« Der Wärter rief nach Licht. Er stürzte in die Zelle und warf sich zitternd vor Paulus und Silas nieder. Dann führte er sie hinaus und fragte, »Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde?« Sie antworteten, »Glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du gerettet und mit dir deine ganze Hausgemeinschaft.« Und sie verkündeten ihm und allen anderen in seinem Haus das Wort des Herrn. In dieser Nacht, noch in derselben Stunde, nahm der Wärter Paulus und Silas zu sich. Er wusch ihnen die Wunden aus. Dann ließ er sich umgehend taufen. mit allen, die bei ihm lebten. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und lud sie zum Essen ein. Die ganze Hausgemeinschaft freute sich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatte. Meine Predigt gliedert sich in drei Teile. Das erste, was ist da eigentlich genau passiert? Das zweite, was hat es mit besagten Schokoriegel eigentlich dann zu tun? Und die dritte Frage, was haben die Geschichte und der Schokoriegel mit mir zu tun? Paulus und Silas haben sich an das gehalten, weshalb sie nach Philippi gekommen sind, Menschen von Gott zu erzählen. Und es kam dort nicht bei allen so ganz gut an. Und nachdem sie ein paar Machtträger zu viel verärgert hatten, wurden sie, wie wir gehört haben, geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Im Gefängnis war erstmal Ruhe, bis Paulus und Silas auf den Gedanken kamen, gemeinsam laut zu beten und zu Lob singen. Und da ist für mich der Schlüsselsatz mit dabei. Um Mitternacht, also der dunkelsten Stunde, beginnen Paulus und Silas Gott zu loben und zu beten. Warum erst um Mitternacht? Haben sie da auf die richtige Zeit für ein Tagzeitengebet gewartet? Oder wollten sie sich vielleicht erst mal selbst so ein bisschen bemitleiden? Mussten sie sich vielleicht auf die Liederauswahl einigen? Oder hat der eine den anderen ermutigen müssen? Es gibt so ein paar Gedanken, die mir zumindest in dieser Situation gekommen wären. Vielleicht ja auch der Zweifel, ob ich noch auf dem richtigen Weg bin. Und ich denke, da ist es von Vorteil, nicht alleine zu sein. Wie dürften sich Paulus und Silas gefühlt haben? Es steht nicht geschrieben, wie lange es bis Mitternacht war, als die beiden ins Gefängnis geworfen wurden. Aber wie verloren müssen sie sich gefühlt haben? Wie Gott vergessen? Sie, die Verkünder einer Freiheitsbotschaft, lagen in Ketten im Gefängnis. Sollte Gott sie doch nicht nach Europa geschickt haben? In Asien, also Kleinasien, hatten sie Gemeinden gegründet. Aber jetzt? Wie sollten sie mit so einer Niederlage umgehen? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in so einer Situation wart, dass sie alles hinterfragen mussten, was sie geglaubt haben oder wofür sie auch stehen. Dass scheinbar sich die ganze Welt gegen einen verschworen hat. Dass irgendwie alles verloren schien. Vielleicht nicht in einem Gefängnis, aber durch andere Umstände. Eigene Krankheit. Krankheit allgemein. Oder auch Tod von wichtigen Menschen. Oder einfach nur der Sinnverlust des ganzen Lebens. Ich kann mir viele Dinge vorstellen und habe sie auch teilweise erlebt, die mich dazu bringen, mein eigenes Leben, sogar mein ganzes Leben zu hinterfragen. Und für mich ist deswegen auch diese Zeitangabe so wichtig. Um Mitternacht. Alles davor bleibt im Dunkeln. Es macht Paulus und Silas auch irgendwie menschlicher in meiner Vorstellung. Weil dann ist irgendwas passiert bei den beiden und ihr Glaube an Gott hat sich ganz deutlich gezeigt. Oder viel besser, er ließ sich hören. Sie sangen Lobgesänge und beteten laut, und haben damit das Evangelium verkündet, im Gefängnis. Ob sie laut oder leise gebetet haben, wissen wir nicht. Und diese Formulierung für Gebet, proseuchomai, die ist neutral. Das heißt, wir wissen gar nicht, ob es ein Lobgebet war, ein Dankgebet, Bittgebet oder auch eine Klage. Aber die Loblieder und dieser griechische Begriff Hymnos, der entspricht ja auch dem hymnischen oder dem hymnischen Singen, die waren zu hören. Und das fand ich besonders spannend, weil in so einer Situation Loblieder anzustimmen, wäre jetzt nicht unbedingt mein erster Gedanke gewesen. Und quasi als Antwort darauf kommt eben dieses Erdbeben, das so zielgerichtet ist, dass es die Ketten aufmacht und nur die Türen sprengt. Was für eine starke Antwort Gottes. Er hat wohl diesen Lobpreis als Aufforderung verstanden und sich gewissermaßen in Umkehrung von dem, was wir gehört haben, dass Gideon zuerst um ein Zeichen bittet, zuerst das Zeichen gegeben. Ich hätte es andersrum ja logischer gefunden. Erstes Wunder, dann der Lobpreis. Aber statt dieses Erdbeben als ein hilfreiches Eingreifen Gottes zu verstehen und deswegen zu verschwinden, sind die beiden geblieben. Fast so, als hätten sie noch was zu erledigen oder als hätten sie eine Chance gesehen. Zumal nicht nur Paulus und Silas geblieben sind, sondern auch die anderen Häftlinge. Und der Gefängniswärter, der war natürlich in Panik. Alle Gefangenen frei. Er hat sich nicht mal vorstellen können, dass die freiwillig in ihren Zellen geblieben sind. Nein, er ging davon aus, dass alle sofort verschwinden, wenn die Türen aufgehen. Ich meine, ich kenne das von mir, wenn ich irgendwo eingesperrt bin und die Tür geht auf, dann ist mein erster Gedanke raus. Aber Paulus hat diesen Wärter beruhigt. Und das hat diesen Wärter erstmal ein bisschen irritiert. Und deswegen hat er Paulus gefragt, was da eigentlich genau passiert ist. Und ich glaube, das war die Gelegenheit, auf die Paulus gewartet hat. Er hat nämlich die Chance genutzt und das getan, weshalb er nach Philippi gekommen ist. Er hat dem Wärter von Gott erzählt. Davon, dass Gott ihn liebt, dass Jesus für ihn gestorben und auferstanden ist. Dass er durch Jesus in den Himmel kommt. Und das, was Paulus da gesagt hat, hat diesen Wärter wohl so beeindruckt, dass er genau diesen Glauben annimmt, sich taufen lässt und sogar seine ganze Familie davon überzeugt, das auch zu tun und mit ihnen zusammen und Paulus und Silas ein Fest feiert. Mein erster Gedanke bei sowas ist schon so ein bisschen Neid. So eine Predigt würde ich auch gern halten. Aber was ich mich noch frage, ist dann, was ist eigentlich mit den anderen Gefangenen? Haben die Pech gehabt? Haben die sich durch den Lobpreis vielleicht sogar bekehren lassen? Mussten im Gefängnis bleiben? Hierzu schweigt der Text. Zweitens, was hat das mit dem Schokoriegel zu tun? Bei diesem Test, von dem ich eingangs sprach, ging es ja darum, wie die Kinder es schaffen konnten, nicht sofort nach einem Riegel zu greifen, um eben einen zweiten zu bekommen. Und die Frage, die sich der Psychologe Michel immer gestellt hat, ist ja, wie haben die Kinder das geschafft, da durchzuhalten? Und ich frage, es ist in der Geschichte eigentlich die recht gleiche Frage. Wir haben es Paulus und Silas geschafft, durchzuhalten, nicht aufzugeben, trotz solcher Erfahrungen weiterzumachen und vielleicht sogar mitten in der Nacht Loblieder zu singen. Ich finde es deswegen so inspirierend, weil es mir einfach zeigt, wie sehr die beiden von Gott überzeugt waren. Dass es einfach keine weltliche Macht gab, die in der Lage war, etwas an dieser Überzeugung auch zu ändern. Sondern dass sie umgekehrt es sogar nur als Chance sahen. Schon eine bewundernswerte Einstellung. Von daher ist die Frage für mich nicht nur, was die beiden motiviert hat, um Mitternacht Loblieder zu singen, sondern eben auch, was sie insgesamt motiviert hat, dran zu bleiben. Paulus hat uns ja mehrere Texte der Bibel hinterlassen, in denen er darauf eingeht, was ihn so antreibt. Seine Berufung durch Gott, allen Menschen die Liebe Gottes zu verkündigen. Und diese Liebe Gottes ist bei ihm so stark, die brennt ihn so stark in ihm, dass er eben allen Widrigkeiten zum Trotz weitermacht. Auch dann, wenn er mehrere solche Erfahrungen machen musste. Und irgendwie denke ich mir deswegen, so richtig kann ich Paulus fast gar nicht zählen lassen. Weil jemand, der schon so oft sowas erlebt hat, der ist es vielleicht sogar irgendwie gewohnt. Und so wie er beispielsweise im 2. Korintherbrief von all diesen Erlebnissen eben schreibt, war sein Glaube wahrscheinlich so stark, dass er vermutlich noch auf den dritten Riegel gewartet hätte. Und ich meine, er hat in seiner Berufung Gott persönlich getroffen. Aber selbst wenn ich sage, dass Paulus nicht zählt, was ist dann mit Silas? Von Silas wissen wir deutlich weniger, weil er nicht so viele Briefe hinterlassen hat wie Paulus. Silas war ein angesehenes Mitglied in der Jerusalemer Gemeinde. Der hat mit Paulus zusammen Gemeinde gegründet und sie sogar theologisch geprägt. Wird ja auch in mehreren Briefen von Paulus als Mitautor eben erwähnt. Aber anders als bei Paulus, keine besondere Berufung oder himmlische Erscheinung. Für mich lässt es Silas ein bisschen menschlicher wirken. Und diese Geschichte, dass es Menschen gibt, die durch die Liebe Christi so angetrieben sind, dass sie alles Mögliche dafür riskieren und aufgeben, die gab es immer wieder. Ich fand besonders bewegend diese Geschichten von Menschen, die sich vor 300 Jahren in die Sklaverei haben verkaufen lassen, um einfach ihren Mitgefangenen dann von der befreienden Liebe Gottes erzählen zu können. Und das bringt mich zu Punkt 3. Was haben der Schokoriegel und die Geschichte mit mir zu tun? Wie würdet ihr euch verhalten, wenn ihr so einen Schokoriegel jetzt anbekommen bekommt? Lieber einen Riegel sofort essen oder auf den zweiten warten? Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach? Was bräuchte es für euch, dass ihr lieber beim ersten Riegel zugreift? Und was, dass ihr lieber auf den zweiten dazu wartet? Um in der Geschichte zu bleiben, was wird euch motivieren, Gefängnisse, Strafen, Missachtungen, all das in Kauf zu nehmen? Oder Schmähungen, Flüche, Beleidigungen? Was für eine Belohnung müsste groß genug sein, um all das auszuhalten? Jesus hat mir mit seinem Tod und seiner Auferstehung nämlich eine Chance erkauft. Paulus betont es auch im 1. Korintherbrief. Und ebenso, dass es genau diese Auferstehung ist, wegen der er sein Leben geändert hat. Christus hat die Liebe Gottes gebracht. Er selbst, Gottes Sohn. Er war bereit, das alles zu erleiden. Für mich. Und die Gewissheit zu haben, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist, sondern dass ich in den Himmel komme, die verdanke ich ihm. Nicht wegen dem, was ich getan habe, sondern weil er, der Sohn Gottes, es für mich getan hat. Paulus und Silas haben ihre Antwort darauf gegeben. Ich verstehe die beiden nämlich hier so, dass sie von Gott eine himmlische Belohnung erwartet haben, die über die irdischen Möglichkeiten rausgeht, die so toll war, dass sie in der Lage waren, deswegen auch darauf zu warten. Und deswegen ist, finde ich, auch die Frage, was so ein Schokoriegel mit mir, meinem Leben zu tun hat. Bin ich in der Lage zu warten? Will ich es lieber sofort? Und was müsste die Belohnung sein, damit ich eben auf den zweiten Riegel warten kann? Und entsprechend die Frage, was muss der Himmel bereithalten, damit ich auf ihn warte und sogar Nachteile in dieser Welt in Kauf nehme? Was könnte mich dort so faszinieren, dass alles, was diese Welt bietet, nur wie ein Schokoriegel wirkt? Und ich stattdessen doppelt so viel im Himmel erhalten kann. Was könnte mich also motivieren, für so eine Belohnung nicht nur auf alles Mögliche zu verzichten, sondern sogar in einem Gefängnis Loblieder anzustimmen? Und es so sehr, dass ich am Ende sagen würde, ja, es hat sich tatsächlich auch gelohnt. Und es fühlt sich eben an wie eine wirkliche Belohnung. Ich kann da nur für mich selbst sprechen. Die Vorstellung vom Himmelreich, von dem Leben bei Gott, das ist für mich die doppelte Belohnung. Denn im Himmelreich wird es all das geben, was Leben für mich ausmacht. Das immerwährende Leben in Jesu Gegenwart. Ein Leben ohne Tränen, ohne Verlust, sondern ein glückseliges Leben, immer in der Gegenwart Gottes, die mir Jesus erkauft hat. Der Ort, an dem all das, was ich erlebt habe, einen Sinn ergibt. Der Ort, an dem ich richtig bin und wo ich hingehöre. Wie schon gesagt, das ist meine Motivation. Bei dem Versuch mit den Schokoriegeln hat sich nämlich gezeigt, dass diese ganzen Kinder unterschiedliche Möglichkeiten fanden, mit der Herausforderung des Wartens und der Ungewissheit umzugehen. Und ich würde sagen, so ist es beim Glauben genauso. Es gibt nicht die eine richtige Art, sondern nur das eine richtige Ziel, hin zu Gott. Welchen Weg ich dabei einschlage, das ist mir überlassen. Was mich motiviert, kann schon für den Menschen neben mir keine Hilfe mehr sein. Um bei dem Versuch vom Psychologen Michel zu bleiben, das irdische Leben, das hält mir diesen einen Schokoriegel hin. Aber Gott bietet mir mehr als das im Himmel. Und damit kann ich ja auch die vorige Aussage einhalten, dass ich aus den Eingeweiden eines Opfertieres die Zukunft lesen kann. Ob es auch eure Zukunft ist, bleibt euch überlassen. Paulus und Silas haben ihre Wahl getroffen und auch alle anderen Menschen um sie herum an ihrer Freude über Gott und Jesus Christus teilhaben lassen. Falls ihr also um Mitternacht auch so eine Entdeckung macht, könnt ihr natürlich genauso wie die dann anfangen loszusingen. Vielleicht überzeugt ihr ja auch irgendwelche Nachbarn davon, wie toll es ist, um genau diese Uhrzeit Gott zu loben. Aktuell ist natürlich noch nicht Mitternacht, aber es gibt ein Lied, das für mich trotzdem sehr gut dazu passt. Wir hören es mal gemeinsam an. Mir persönlich hilft nämlich das Lied oder auch ähnliche Lieder, besonders dann, wenn es mir nicht so gut geht. Vielleicht nicht im Gefängnis, da war ich jetzt tatsächlich bisher nur zu Besuch, aber eben auch anderswo, weil es meinen Blick nach vorne richtet, auf das, was noch aussteht.
Ich sehne mich nach einem Ort, wo alles Leid ein Ende hat. Und was ich mit den Augen sehe, kann meine Seele nicht verstehen. Ich weiß, du hast den besten Plan, auf den ich mich verlassen kann. Auf jedem noch so schweren Weg schau ich auf das, was nie vergeht. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Ich weiß, ich bin nur zu Besuch, denn wahre Heimat gibst nur du. Als Bürger deines Himmelreichs werde ich für immer bei dir sein. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Mit Fokus auf die Ewigkeit lebe ich für das, was ewig bleibt. Das Ziel vor Augen Tag für Tag, bis ich den Lauf vollendet
zum Abschluss noch. Himmlischer Vater, hab du Dank für dein Wort an uns. Danke, dass du uns jeden Tag aufs Neue deine Gnade schenkst. Danke dafür, dass wir im Gebet vor dich treten dürfen. Danke dafür, dass du uns einen Platz im Himmel vorgemerkt hast, dass wir zu dir kommen dürfen und bei dir willkommen sind. Deine Stimme belebt uns. Dein Geist macht uns fröhlich. Deine Liebe macht uns beschwingt. Darüber jubeln wir, davon erzählen wir, davon singen wir. In unseren Liedern bringen wir, wie Paulus und Silas, die Freude zum Klingen über das Glück, das du uns schenkst. Du hörst den Jubel, du hörst das Seufzen deiner Geschöpfe und du kennst die Gründe für das Verstummen. Herr, sei du bei uns und begleite du uns, dass wir auch künftig in deinem himmlischen Chor das Halleluja anstimmen und dass uns dieser Gedanke Mut, Trost und Kraft verleiht, auch dann, wenn die Tage dunkel werden, bis dein Tag anbricht. Amen. Wir singen noch einmal gemeinsam.